Himmel und Erde, der Podcast der Kirche Lindenwiese. Geistlich wachsen, heute und morgen.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Livi-Podcast, bei dem wir heute unsere erste Episode aufnehmen. In diesem Podcast wird es um die täuferischen Werte gehen. Und wir sitzen jetzt hier mit mir, Jana.
Und ich bin Marlin, Pastor in der Lindenwiese.
Ich bin Keanu, ein normaler Jugendlicher mit vielen Fragen.
Ich bin Thomas, ebenfalls Pastor, noch Pastor in der Kirche Lindenwiese. Und ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich auch. Wir haben das ins Leben gerufen, um die Werte etwas näher zu bringen, was wir uns dahinter verstehen. Und ein bisschen ranschauen, was heißt das Ganze, was ist vielleicht auch ein bisschen Theologie und Denken dran. Und wie bringen wir das in die Praxis? Und heute starten wir mit dem ersten. Das ist nicht direkt ein Wert, sondern wir verstehen das als Identität. Also etwas, das drumherum um die fünf Werte gebaut ist, was wir euch dann teilen. Und die Identität ist eine positive Rebellion der Liebe. Das ist, wer wir im Kern sein wollen. Darum geht es heute.
Könntest du es vielleicht nochmal so auf Deutsch erklären? Also auch für die Normalos?
Für die Normalos. Ich probiere es. Und Thomas ergänzt gerne. Aber wir haben uns gedacht, weißt, wenn du fragst, du hast einen Wert wie zum Beispiel eine Identität wie Schwabe, dann hast du Werte drunter. Du bist sparsam, du bist hart arbeitend, bodenständig, herzlich, vielleicht auch ein bisschen distanziert und so. Das sind dann die Dinge, die es ausmacht, und die Identität ist aber der Schwabe sozusagen. Für uns als Gemeinde, was ist denn unser quasi Schwabentum? Das wäre die Identität. Wir sind im Herzen, sind wir positive Rebellion der Liebe. Und wir haben uns halt ein bisschen Gedanken gemacht aus dem Täufertum. Die Täufer waren immer Leute, die irgendwie gegen was waren, aber nicht gegen was, um gegen was zu sein, sondern weil sie einen besseren Weg finden wollten in der Nachfolge von Jesus und das für sie dann auch was gekostet hat. Und manche sagen, das sind Nonkonformisten, also nicht Mainstream-Leute, sondern Leute mit einer Identität, die sich aus der Nachfolge von Jesus begründet. Und dann haben wir uns da ein bisschen Gedanken gemacht, und positive Rebellion der Liebe war so eine Art, wie wir das ergänzt haben.
Jupp, Rebellion bedeutet ja, dass man Dinge zur Sprache bringt und verändern will, die irgendwie ungut laufen. Und wenn ich positive Rebellion der Liebe als Identität, als Grundwert habe, dann heißt es für mich auch, dass ich die Art und Weise, wie ich Veränderung herbeiführe, immer noch in der Liebe im Sinne Jesu geschieht. Also nicht mit Mitteln wie in der Weltzeit, dass man alles kurz und klein schlägt oder Menschen erschießt oder Gewalt anwendet, sondern schöpferisch kreative Wege sucht, um ungerechte Verhältnisse zu verändern. Und das, finde ich, ist die höchste Kunst. Martin Luther King war so ein Rebell der Liebe. Der hat das beenden wollen, dass die schwarzen Menschen zweiter Klasse sind. Aber er hat keine Gewalt angewendet. Oder auch im nichtchristlichen Bereich, Mahatma Gandhi war auch ein Rebell. Und er hat keine Gewalt angewendet. Und das finde ich das Faszinierende, Rebellion der Liebe. Wir wollen Ungerechtigkeit verändern, ungute Zustände ändern, aber dann auf dem Weg der Liebe und in Liebe, und dass dann am Ende die Menschen im Sinne Jesu, das müssen wir noch klären, im Sinne Jesu Liebe leben. Das ist so ein großes Ziel. Denn das braucht die Welt, Liebe, Annahme, Vergebung und all die Dinge, die sich so subsumieren unter der Liebe.
Also damals bei den Täufern hat diese positive Rebellion auch schon, war die da auch schon da? Hatten die das auch schon so formuliert für sich?
Also in dem Sinn, also in dem Wortschatz nicht, aber die Täufer waren von Anfang an gewaltfrei. Also die haben nie Gewalt angewandt, um Bestehendes zu verändern. Ich nenne ein Beispiel. Also die Täufer, die haben rebelliert gegen den Ablasshandel und gegen das Papsttum in dem Sinn, dass der Papst der oberste Chef ist und bestimmt und unfehlbar ist. Dagegen haben sie rebelliert, aber sie haben nie Gewalt angewendet. Sie haben das einfach zur Sprache gebracht, sind konsequent ihren Weg gegangen und es hat sie im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen gekostet. Aber sie haben nie Mittel angewandt, die Gewalt gegen andere zum Ausdruck, also das haben sie nie zum Ausdruck gebracht. Und die wollten, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist von Menschen, die Jesus nachfolgt und die Liebe praktizieren. Und das war ihr Ziel. Und wir können Liebe nicht mit Macht und Gewalt durchsetzen. Liebe und Glaube gedeihen nur auf dem Boden der Freiwilligkeit. Und das ist das Spezielle an dem. Ich kann von dir nicht Liebe fordern. Ich kann nur hoffe durch unser gegenseitiges Verhalten, dass eine große Wertschätzung entsteht, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir ehrlich zueinander sind und das ist Ausdruck der Liebe, freundlich zueinander sind. Das kann ich aber nicht fordern, sondern das muss ich leben und dann kommt es zum Ausdruck. Und das wäre eine positive Rebellion in einer Welt von Eigennutz und Materialismus und wo jeder nur nach sich schaut. Hilft es irgendwie oder wirft es 1000 neue Fragen auf?
Es hilft schon, aber ich stelle mir da die Frage so, damals haben die halt gegen den Staat rebelliert und sind dann ja auch teilweise gestorben eben.
Ja.
Aber heutzutage, gegen was soll man rebellieren? Also,
Was uns getrieben hat, als wir auch darüber geredet haben oder das reflektiert haben, das Volk Gottes war immer berufen, anders zu sein. Schon in Israel. Israel sollte nicht sein wie alle Nationen, sondern sollte Gott folgen. Und später gab es Propheten, die haben sie immer wieder erinnert an den Weg, den Gott für sie hat. Eben nicht nur mitmachen, nicht nur Mainstream sein, sondern höheren Standard haben, einen heiligen Standard. Das Wort heilig heißt ja auch rausgerufen zu sein, also quasi abgesondert für Gott. Und das ist ganz stark im Wesen von Gottes Nachfolge, ist immer irgendwie mit drin. Und als wir drüber gestolpert sind, für mich war die Stelle von Philipper 2, Vers 15 super wichtig. Philipper wird ja oft genannt der Brief der Freude. Und da ist am Anfang der sogenannte Christus-Hymnus, wo es heißt, Christus war in der Gestalt wie Gott, hat es nicht festgehalten, hat sich entäußert, kam in die Welt. Es wurde ein paar Grad kälter für ihn. Dann hat er sich entäußert auf diesem Weg, wurde zum Diener, noch ein paar Grad kälter und dann wurde er gekreuzigt und wurde quasi hingerichtet. Ja? Also hat quasi alles losgelassen, also Weg nach unten gegangen. Und dann heißt es, Gott hat ihn erhöht, hat ihm den Namen gegeben über alle anderen Namen, dass an dem Namen Jesus sich alles beugen soll. Und das ist quasi wie so eine V-Form. So, es geht nach unten, Christus stieg ab und dann geht es nach oben. Und Paulus sagt, so soll eure Gesinnung sein. Weiß, alles loslassen und daraus kommt geistliche Kraft. Und dann danach kommt dieser Vers in Philipper 2,15, wo es heißt, weil das so ist, dann seid, lebt wie leuchtende Sterne im Universum, in einer verdorbenen und kaputten Gesellschaft so. Also es ist wieder quasi in der Jesus-Nachfolge heißt es, wir sollen abgesondert sein, aber die Sterne leuchten ja nicht nur für sich und machen sie aus dem Staub, sondern die sind da, um den Weg zu leuchten. Und das fand ich eine super, super Metapher oder eine super Formulierung, dass wir anders sind und auch immer anders sein sollen. Wir sollen nicht Mainstream sein, wir sollen nicht Leute sein, die nur nachlaufen, aber gleichzeitig unser Licht wird gebraucht, eben in einer Kultur, die auch Schatten hat und das weiß ja jeder, was von Rassismus über Gewalt und Kriege bis hin zu Gesellschaften, die nicht so funktionieren. Wir können nicht alles heilen, aber wir können den Weg zeigen. So. Und damals hat es quasi viel mit dem Wesen der Kirche zu tun gehabt. Das katholische Ding im Mittelalter hatte so ein paar Schattenmomente so und da waren die Täufer halt sehr da und haben gesagt, hey, das entspricht nicht der Lehre, wie es Jesus eigentlich gedacht hat. Heutzutage ist es auch so, heute auch in unserer Gesellschaft, Thomas hat schon angesprochen, ich denke, heutzutage sind es so Dinge wie Materialismus, weil es führt zu so einem Ego-Trip, dass man sich halt über äußerliche Dinge alles holt, Individualismus, so Ellenbogengesellschaft und Hauptsache mir geht's gut und auch eine Form von Gewalt, sei es jetzt Krieg oder auch so in Gesellschaften, dass man halt Leute disst oder runtermacht und so weiter. Wir haben heute unsere eigenen Themen und wir müssen immer wieder neu schauen, was heißt es denn, diese Leuchtkraft zu haben und manchmal auch negative Dinge anzusprechen. Nicht, dass wir alles besser wissen oder alles total hinbekommen, aber zu beten, zu reflektieren, zu hoffen, dass wir einen Weg zeigen können, der eine echte Alternative ist und die damit die Welt ein bisschen besser und heller macht. Ich denke, das ist im Werk von Jesus verbunden so und dann ist unsere Sendung oder unsere Identität entsteht daraus, dass wir wie kleine Jesuse sind. Also er war ein Licht und wir sind Licht heute in unserer Zeit. Und was heißt es genau? Naja, an jedem Ort, in jeder Familie ein bisschen was anders, aber so von der Richtung schon so dieses Strahlen und sich das auch was kosten lassen, so das ist schon die Idee. Und für mich ist das Schöne dabei, ich fühle mich dadurch, dass mein Vater Engländer ist und dass ich als Mennonit aufgewachsen bin, ich habe mich immer so ein bisschen am Rande gefühlt. Und in dieser Identität bin ich voll zu Hause, quasi so ein Nicht-Mainstream-Typ, wo das eher eine Gabe ist als eine Last. Ne? Also ich muss nicht kämpfen, dazu Anerkennung zu finden von Leuten in der Welt, sondern ich darf das feiern, dass ich ein bisschen kantig bin, ein bisschen komisch und dass Gott durch mich wirkt auf diese Art. Und das finde ich auch an der Livi cool, dass so eine Gemeinde von Unikaten ist und wertenden Unikaten wie du zum Beispiel, die dann ihr Ding leben und sich nicht verstecken, sondern sagen, hier bin ich. Das ist, was mir auf dem Herzen liegt und so kann ich es ausdrücken.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Begriff Rebellion. Der Begriff an sich ist ja eher negativ konnotiert, also was man eher ein bisschen negativ behaften würde. Warum habt ihr euch jetzt für den Begriff ausgerechnet entschieden, daraus so was Positives, was Gutes zu machen? Und hat das irgendwie noch theologische Wurzeln?
Also ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Counterculture Through the Ages, also Gegenkulturen durch die Generationen hindurch. Hat angefangen in der Antike mit Dingen, die in Griechenland passiert sind, über Punkbewegung und Beatbewegung und die Hippies und so weiter. Und es gibt immer wieder so Gegenbewegungen und die hatten so ein Bild in diesem Buch, das hat mich total geflasht. Es war so, jemand liegt auf der Wiese und sonnt sich gerade und dann kommt jemand und verblockt ihm die Sonne und er sagt, hey, geh aus dem Weg. Ich will wieder Sonne haben. Und das ist eigentlich, was jede Gegenbewegung macht. Im Prinzip Institutionen, Geschichte, indirektes verblendet das, was eigentlich wahr und schön ist und nimmt so ein bisschen das Leben weg. Ja? Und man braucht immer wieder Gegenbewegungen, die erneuern und die sagen, hey, geh mir aus dem Licht, ich will zur Quelle, ich will zum Echten. Und so waren die Täufer ursprünglich und das fand ich total schön, dieses Bild, und habe mich da drin total wiedergefunden. Ich finde Rebell, für mich hat es was total Positives, aber das vielleicht, weil ich so bin und das einfach gut finden will. Aber Rebell hat was zu sagen, eben ich störe die Normen, weil ich glaube, dass es bessere Normen gibt und den Versuch nachzureißen. Und ich finde auch im Kirchlichen, wir dürfen uns gerne auch was Dreckiges trauen. Wir müssen nicht nur brav und gezüchtet sein, sondern wenn was, also die Nachfolge von Jesus braucht Mut, braucht Opfer, braucht viel Herzblut und von daher drückt sich das vielleicht auch in dem Begriff aus. Aber Thomas, du hast auch gleich drauf reagiert. Wie war es für dich? Dir liegt es ja auch am Herzen, oder?
Ja. Also die Kombination Rebellion und Liebe finde ich spannend, weil wenn Jesus sagt, wir sollen einander lieben, und wenn Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dann ist Liebe bei uns irgendwie so besetzt, romantisch, verklärt, ein Rotweinglas in der Hand, Sonnenuntergang am Meer und er streichelt ihr über die Haare und sie kriegt glänzende Augen und das war's dann. Und das ist gut, romantische Liebe, ich liebe romantische Liebe. Aber wenn man dabei stehen bleibt, dann ist mir das tausendmal zu wenig. Denn Jesus war ein Rebell. Er hat gegen bestehende Normen und vor allen Dingen gegen heuchlerische, schauspielerische Religiosität hat er sich aufgelehnt und massiv dagegen gesprochen. Und auf der anderen Seite hat er so sehr geliebt, dass er sein Leben hergibt. Und das finde ich Rebellion was Kraftvolles. Und deshalb finde ich Liebe und Rebellion so, so schön. Mir tauscht quasi die Liebe zur Macht, tausche mir ein gegen die Macht der Liebe. Marius Müller-Westernhagen, den kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr aus meiner Zeit, der hat ein Lied gesungen, das heißt Liebe ist Macht. Und in dem Lied singt er über Jesus. Und er sagt, ich habe dich unterschätzt, hielt dein Wort für Geschwätz. Du machst Blinde sehend, Lahme gehend. Und der Grund, durch deine Liebe kann es geschehen. Jesus rebelliert gegen Krankheit und gegen Tod. Und zwar auf eine ganz neue Art und Weise. Er sucht nicht Schuldige, sondern er heilt. Das ist Rebellion der Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir Wege finden, die so kraftvoll sind mit dem Weg von Jesus, aber eben ein Weg der Liebe. Und dass man das Liebesverständnis auch mal entlarvt und sagt, wir sind nicht nur nett und harmlos und brav und uns kann man in den Arsch treten und wir sagen, ja, mach's nochmals, sondern wir sind schöpferisch kreativ in der Liebe. Und das ist das, was mich an dem fasziniert. Bei meinem 30-jährigen Jubiläum hat jemand ja den Begriff gebraucht. Der Timo hat gesagt, er sieht in mir jemand, ein positiver Rebell. Und ein positiver Rebell ist jemand, der Begriff hat mir gefallen, der auf eine gute Art und Weise Bestehendes, das nicht in Ordnung ist, das uns die Sonne verdunkelt, das ist ein schönes Bild, das uns die Sonne des Lebens verdunkelt, zur Seite schiebt, aber auf eine ganz neue Art und Weise, nicht wie es die Welt kennt, mit Gewalt und Macht und brutal, sondern auf eine inspirierende Art und Weise. Das fasziniert mich. Und Jesus war so ein super Typ, so ein super Rebell. Da gibt es so viele Stories, die finde ich so inspirierend, die so kraftvoll sind. Mhm. Deshalb finde ich den Begriff extrem angebracht. Rebellion und Liebe, also was Kraftvolles, Sperriges, finde ich einfach schön. Hm. Weg mit der Verharmlosung endlich. Aber nicht hin zur Gewalt, sondern ganz neu.
Ja, wenn du das jetzt alles so schön sagst, wie können wir das so umsetzen? Weil ich meine, Jesus hat es geschafft, aber wir sind halt nicht Jesus und wir machen ja immer noch Fehler. Und bei mir war da die Angst da, wenn ich versuche, diese positive Rebellion zu leben, dass es dann statt positive Rebellion nur Rebellion wäre. Also, dass ich halt gegen das rebelliere, was mir nicht gefällt und nicht das, wo die Welt halt mit dem Christentum so kollabiert.
Ja.
Wenn du verstehst, was ich meine.
Also, es hängt mir der Christ da an, natürlich, dass sie immer dagegen sind. Die wissen, was falsch ist, aber die wissen nicht, was es richtig macht. Und deshalb eben positive Rebellion. Wir wollen Alternativen anbieten. Wenn ich ein ganz einfaches Beispiel nenne, in der Familie ist eine positive Rebellion der Liebe für mich statt Vergeltung Vergebung. Ist für mich eine positive Rebellion. Meine Frau beleidigt mich und ich schlage nicht zurück, weder verbal noch sonst irgendwie, sondern ich suche neue Wege. Und ich werde es auch nicht ansparen, sondern ich werde es ansprechen und sage, Regina, das finde ich nicht in Ordnung. Und wenn sie sagt, okay, wieso nicht, und dann werden wir darüber reden, aber wir suchen den Weg. Und das Ziel ist immer Vergebung und Versöhnung. Das Ziel ist nicht Rechthaberei und das Ziel ist nicht Überlegenheit, sondern das Ziel ist ein radikales Füreinander, weiter miteinander gehen. Und das finde ich schöpferisch kreativ, auch zu sagen, wie kann das gelingen, wenn sie es nicht einsieht, dass das unfair war, was sie gemacht hat. Wie können wir Wege finden, ohne zu nivellieren, naja, jeder macht mal Fehler, du machst mal was Blödes, ich mach was Blödes und dann ist wieder ausgeglichen, sondern da gute Wege finden. Und für mich ist zum Beispiel eben Vergebung statt Vergeltung, aber Vergebung nicht billig, so, ja, kann jedem passieren, sondern lass uns mal drüber reden, Keanu, wie siehst du das und wieso denkst du so und wieso kannst du zu mir sagen, ich wäre ein alter, dattriger Kreis, das ärgert mich, was weiß ich was. So, ja, Kante zeigen, aber immer mit dem Ziel, wir zwei gehen den Weg weiter und zwar im guten Sinn, in einer positive Rebellion, den gehen wir weiter. Das muss wir Vision werden.
Ich würde auch sagen, die Werte sind eigentlich auch das, wie sich diese Identität ausdrückt. Wir haben ja gesagt, das ist die Identität. Wie gesagt, mein Bild mit Schwabe so. Wenn du fragst, wie ist man denn Schwabe? Na, in diesen Unterpunkten, ne? So drückt es sich aus. Na, klar, auch durch Sprache und so, aber die kommenden fünf Werte sind auch was Praktisches. Weil ich würde sagen, eine Identität drückt auch aus, wie verstehst du dich selber, welche Story lebst du denn eigentlich? Also klar, es drückt sich aus im Tun, aber auch in dem, wie lebst du? Und wir sagen damit eigentlich, wir leben nicht den Takt der Welt. Also wir sammeln nicht Likes oder versuchen, unseren Mittelstand irgendwie abzusichern oder irgendwie einfach beliebt zu sein, sondern wir suchen Jesus und Jesus-Spuren in dieser Welt. Also wir geben uns dem Ganzen hin. Wir verstehen uns auch nicht nur als Christen im Sinne von brave Kirchgänger, die wenig Fehler machen und so weiter, sondern wir verstehen uns als Leute, die gerufen sind, einen Unterschied zu machen in unserer Zeit. Also wir sind Difference Makers, ja, also auf eine gewisse Art. Und wenn du Angst hast, dass du fehlbar bist, willkommen im Club, sind wir alle. Und ist auch die ganze Bibel voll. Ich bin manchmal überrascht, wie schonungslos die Bibel die Fehler der Jünger aufzeigt. Ne? Also von vorne bis hinten sind es eigentlich alles Flaschen so. Aber Gott benutzt die. Von daher, wenn du wartest, bis du perfekt bist, dann wird es knapp so mit der Wirkung in der Welt. Aber das ist die Einladung genau. Fehlbar, halbherzig, wie wir sind, Jesus nachzustürzen und zu schauen, was er daraus macht, aber eben auch die Dinge, die er sagt, ernst zu nehmen, praktisch, aber eben auch vom Selbstverständnis. Und unser Selbstverständnis ist eben nicht einfach nur heute zu leben und das Beste daraus zu machen, sondern gerufen zu sein, in dieser Zeit, in diesem Ort zu leuchten. So.
Also wir können in unserem kleinen Dorf positive Rebellion anzetteln, indem wir Menschen miteinander verbinden. Da gibt es ja immer so Befindlichkeiten von Einzelnen. Und da kann man sich auf die Seite oder auf die Seite schlagen. Oder man kann Brücken bauen und zusammenführen auf eine gute Art und Weise. Wenn ein Mensch begreift, die Zeit ist zu schade, um über Rache nachzudenken und den Kreislauf der Gewalt, egal verbal wie auch immer, anzuzetteln, die Zeit ist zu schade und meine Energie zu kostbar für so einen Scheiß. Ich sag's mal so. Wenn wir da Menschen überzeugen können, zu sagen, hey, geht euren Weg gemeinsam, das ist eine positive Rebellion. Denn wir weigern uns, die Art und Weise, wie man in der Welt lebt, einfach zu leben oder zu unterstützen. Nämlich, wie du mir, so ich dir. Du sagst was Blödes zu mir, sage ich was Blödes zu dir. Nein, du sagst was Blödes zu mir oder zu deiner Mutter und ich sorge, dass verbunden wird. Nicht billig, aber auf eine gute Art. Das wäre für mich eine positive Rebellion gegen die Denke in dieser Weltzeit. Ich habe ein Beispiel, habe ich gerade dieser Tage gelesen vom Pfarrer, also Bader Meinhof, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, Rote Armee-Fraktion, ich bin wie aus
der... Ah, doch.
Genau, wir fast aus der Zeit gefallen, aber es sind so schöne Beispiele. Ulrike Meinhof, die verantwortlich ist für viele Morde, Linksradikale, die war im Gefängnis und ein Pfarrer hat die besucht. Der hat die Ulrike Meinhof besucht, das war ein Aufschrei, wie kann der zu der gehen, das tut man nicht. Der hat die besucht, kommt raus, eine Woche oder zwei Wochen später gab es einen neuen Terroranschlag und dann hat man gesagt, der hat geheime Informationen aus dem Gefängnis geschmuggelt, die zu dem Terroranschlag geführt haben. Und in der Bildzeitung ist er dann betitelt worden als Terrorpfarrer. Und dann haben sie ihn gefragt später, ob er das bereut, dass er bei Ulrike Meinhof war. Sagt er nein. Und dann fragen sie ihn, was er denn bereut. Und dann sagt er, ich bereue, dass ich nicht noch öfters zu ihr bin und mich dem Diktat unterworfen habe. Und ich bereue, dass ich nie bei Gudrun Enslin war und bei Andreas Bader. Es waren noch zwei führende Köpfe. Das bereue ich. Ich hätte so gern Brücke geschlagen und genau die Leute, die so verachtet werden von allen, denen hätte ich gerne meine Liebe gebracht, auf meine Art. Nicht, dass ich das in Ordnung finde, aber ich, und der wäre für mich ein positiver Rebell. Der sagt, die Leute, die jetzt die Sündenböcke sind für alles, keiner fragt sie, was sie dazu geführt hat, was sie motiviert hat, sowas zu tun. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber wir müssen die Tiere entdecken, die Menschen zu solchen Dingen treiben. Und das wollte er machen. Und er sagt, er hat nachher bereut, dass er nicht öfters hin ist, weil er wieder Angst gehabt hat, dass er wieder irgendwo erscheint in der Presse als Terrorpfarrer und so. Aber immerhin hat er den Mut gehabt und hat nachher den Mut gehabt zu sagen, ich bereue, dass ich nicht öfters hin bin. Das finde ich wunderschön.
Also gerade an dem Beispiel, also sagst du, positive Rebellion ist schon auch eher der schwere Weg.
Ja.
Ja.
Also wenn ich es heute für mich anwende, das merke ich in Gesprächen, wenn es um politische Dinge geht, dann weiß ich, wenn ich das und das und das sage, dann schreit der auf und der, wenn ich in Bresche springe für Alice Weidel, weil sie einfach an manchen Punkten, ich sage so, so unfair behandelt wird. Ich habe ein Interview angeschaut mit dir, mit Karin Mioska und Alice Weidel. Ich habe so unfair gefunden. Ich weiß, wenn ich das irgendwo sage, und jetzt sage ich es ja, dass man dann sagt, ah, der wählt AfD, um das geht es gar nicht. Sondern es geht darum zu sagen, es ist unfair und niemand fragt, weshalb die AfD so viel Zulauf hat. Da gibt es ja Gründe. 20% wählen die, ja, es sind Protestwähler, sagt man. Und sobald wir da öffentlich drüber reden, wirst du in eine Schublade geschoben und du bist dann schon ein Nazi und alles Mögliche. Und da wünsche ich mir für mich selber mehr Mut, das anzusprechen und zu benennen und zu sagen, Leute, ich muss kein AfD-Wähler sein, aber wie man die behandelt, finde ich unfair und das bewirkt nur das Gegenteil, eine negative Rebellion. Sondern lass uns mal mit denen am Tisch sitzen und reden und hören. Das wäre Erinnern der Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Wir schimpfen über die Nazi-Zeit, aber keiner fragt und sagt, die Regierungen davor, was haben die denn falsch gemacht, dass es überhaupt so weit kam? Das ist jetzt wieder dasselbe. Keiner sagt, die Ampelregierung, die war, die sind eigentlich mitverantwortlich, dass die Karre so im Dreck hängt. Und jetzt ladet man wie alles ab auf den Sündenbock, ich sag's mal so, AfD. Und da wünsche ich mir, dass wir mutiger sind. Ich mutiger bin und weiß, der wird sich aufregen, wenn ich das sage und der, dass ich mutiger rebelliere. Aber dann auf eine gute Art und Weise, das wünsche ich mir.
Sollten wir politischer werden?
Schwierige Frage. Also ich wollte nicht Politiker werden, aber ich meine, wir sollten, was den Umgang anbelangt, da sollte man Stellung beziehen. Und wir sollten es nicht einfach hinnehmen, wenn jetzt, ich nenne es Alice Weidel, für manche rotes Tuch, wenn die unfair behandelt wird, sollten wir nicht sagen, ja, das hat die verdient, die ist ja blöd. Die ist überhaupt nicht blöd. Wenn die noch bessere Berater hätte, wäre das nur vielleicht ganz anders. Und da meine ich, sollten wir Stellung beziehen, wenn Unrecht geschieht. Weil, wenn wir in der Kirche keine Stellung beziehen, nicht jetzt Wahlempfehlungen, aber über den Umgang miteinander keine Stellung beziehen, wie soll denn das in die Welt hinausdringen, dass man besser miteinander umgeht? Wenn wir 500 Leute erreichen unter der Woche und am Sonntag und die würden so denken und würden das multiplizieren am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium und wo auch immer, würde man ganz schön zu einer besseren Welt beitragen. Nicht im Sinne, Christa an die Macht, das ist eine ganz heikle Geschichte, aber im Sinne, ihr könntet was dazu beitragen, dass die Polarisierungen und das Bösartige weniger wird. Das meine ich damit.
Ich meine, für alle diese Dinge brauchen wir auf jeden Fall viel Mut. Wo würdest du sagen, dass du diesen Mut herkriegst? Also woraus beziehst du das?
Wie meinst du das?
Wo du für dich den Mut hernimmst, positiv zu rebellieren, aha, wo du sagen würdest, okay, das gibt mir Mut, so eine Brücke zu schlagen, die ja dann doch auch ja einfach dazu führen kann, dass man jetzt so betitelt wird. Du hast das Beispiel von dem, ich glaube, ein Pfarrer war es, gebracht.
Ja.
Wo nimmst du da deinen Mut her, das trotzdem zu tun? Ja.
Also den Mut nehme ich von Jesus, weil ich den so erlebe. Das, was der gemacht hat, das haben dann andere Heilige auch gemacht. Er ging zum Beispiel zu Aussätzigen. Und ein Aussätziger, der musste damals, wenn die Leute ihm zu nahe kamen, schreien, unrein, unrein. Und wenn er näher kam als ein Steinwurf, konnte er ihn mit Steine beschmeißen. Das war legal. Ich schreie, unrein, unrein. Oder ich schreie es nicht und komme den Leuten zu nahe. Jemand stellt es fest, kann er Steine. Und wenn ich so nahe bin, dass er mich trifft, dann ist das zu Recht so. Und Jesus geht zu denen und berührt die. Das finde ich extrem faszinierend. Der durchbricht kulturelle Barrieren und geht auf die Leute zu. oder die Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben, finde ich so schön, wie er dort die Grenze positiv rebellierend durchbricht. Die haut die in den Dreck rein vor ihm und sagt, beim Ehebruch ertappt, ich muss gesteinigt werden. Das Gesetz schreibt vor, ich muss gesteinigt werden. Jetzt war klar, wenn Jesus sagt, steinigen, dann sagen sie, jetzt haben wir dich erwischt, Jesus. Du hast die Liebe verlassen. Sagt er nicht, steinigen, sagt sie zu ihm, jetzt haben wir dich erwischt. Du brichst die Gebote. Du bist kein wirklicher Jude und kein wirklicher Israelit. Auf jeden Fall, dich erwischen wir. Und die positive Rebellion der Liebe ist, dass er irgendwas ins Sand schreibt. Ich weiß nicht, ging das 5 Minuten oder eine Stunde, keine Ahnung. Und dann nachher schaut er so auf und schaut die Leute so an und dann sagt er, okay, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So, mischt. Trick verreckt, sozusagen. Der hat uns entlarvt. Die Barmherzigkeit hat gesegnet. Das finde ich so schön. Solche Geschichten inspirieren mich so, dass ich sagen will, Jesus, so möchte ich auch reagieren können. Brücke bauen, die Sonne frei machen, das Leben aufblühen kann, aber auf eine inspirierende Art und Weise. Und das fasziniert mich, solche Stories. Ich verliebe mich geradezu in so Geschichten. Und da gibt es viele. Und dann sage ich, jawohl, Jesus, ich will es auch so machen wie du. Individualisiert auf meine Situation angebracht.
Für mich war auch immer faszinierend, seit ich mich bekehrt habe, ich habe mich mit 17 bekehrt, das war für mich recht dramatisch, ich habe dann Vollgas gegeben. Ich habe immer gedacht, es ist viel leichter, ganz für Gott zu leben, als nur halb. So, halb ist eigentlich der schlechteste Deal, den du überhaupt haben kannst. So, da kannst du in der Welt keinen Spaß haben und von Gott kriegst du auch nichts, weil du irgendwie nur zwischen den Stühlen sitzt. Also du lebst voller Kompromisse. Und ich erlebe so viele Christen, die nominell außen oder einen gewissen Teil ihres Wesens an Gott glauben und einen gewissen Teil einfach zurückhalten. So, und ich denke, Jesus lädt uns ein, ganz mit ihm zu leben und da alles auf eine Karte zu setzen. Und das bedeutet, ich würde mir wünschen, dass wir uns in Situationen geben, wo wir sagen, oh Mann, das kann nur funktionieren, wenn du jetzt da bist, Gott. Also nicht nur safe, nicht nur richtig denken oder nicht nur ein Ideal umsetzen, sondern uns wirklich Gott so ausliefern, dass wir manchmal aufgeschmissen sind. Ne? Wie Mose am Meer oder Jesus selbst in seiner Nachfolge. Also dass Situationen passieren, wo ein Faktor X dazukommen muss. Wenn der nicht klappt, dann stehen wir ganz schön blöd da. So, so muss es sein. Ansonsten alles andere ist Philosophie. Ich will nicht Philosophie leben, ich will Gott folgen. Und ich glaube, klar, wir denken nach, was ist richtig. Und viele Dinge sind einfach auch natürlich gute Dinge. Aber dann führt er uns immer wieder an Momente, wo es uns alles kostet und auch einen Unterschied dann macht. So. Sage ich mal ein Beispiel. Ich war in Firmen, ich war Personal und Personalleiter habe da viele Leute kennengelernt, auch über die Zeit. Manchmal bin ich durch die Welt gereist. Wir saßen an Flughäfen, an Bars und in Workshop-Räumen und so weiter. Und dann war eines Mittags, war ich mit jemandem da gesessen und wir haben kurz geredet, auch was so im geistlichen Leben passiert. Und da war so eine Story, wo die Hören vom Himmel gemacht haben. Ja, Hören vom Himmel ist so, dass du dich mit ein paar Leuten zusammensetzt und du betest Gott um Eindrücke und er gibt dir welche. Und die Freunde, die das gemacht haben, die waren in irgendeinem kleinen fränkischen Dorf. Und der eine hatte so den Eindruck einen Hut, der andere einen Stock. Der dritte hat Helmut den Namen gehört. Gut, jeder in Bayern heißt Helmut irgendwie. Und der dritte irgendwie Tränen, die abgewischt werden. Ne? Und dann sind sie raus auf die Straße und laufen rum, Stunde, anderthalb. Und dann sehen sie da so einen Mann herlaufen und er hat einen Hut auf und er hat einen Stock. Und jetzt war die Frage, was machen sie? Ja, und sie laufen an ihm vorbei und einer sagt so, Helmut? Also so unweigerlich, so dass man sich auch verhören kann, quasi unter der Stimme. Und dann der so, ja? Und die so, oh nein, es ist er, wir haben ihn gefunden. So. Und dann, wie machst du das? Ne? Und dann so, ja, hier, wir sind Christen, wir haben gebetet irgendwie und wir haben das Gefühl, irgendwie Trost soll kommen und Tränen und so weiter, stammeln da so rum und er bricht den Tränen aus. Ja, und das ist ein Wunder, weil in Bayern Männer auf der Straße heulen nicht einfach. Und er hat gesagt, hey, vor 6 Wochen habe ich meine Frau verloren. Bin so einsam. Ja, und die konnten dann für ihn beten. Er hat weiter geweint und der Trost Gottes ist zu ihm gekommen. Und das haben wir am Mittagessenstisch da reflektiert. Und ich so, Mann, sowas will ich auch erleben. So, Also es ist blöd, so Geschichten nur vom Hören sagen, so, ich bin Pastor, ich müsste vorne weggehen, so, komm Gott. Und dann bin ich mittags laufen gegangen, nach dem Mittagessen so im Campus, habe auch gebetet und auf einmal kommt mir auch so eine Person kommt mir in den Sinn und dann so ein, zwei Ideen. Ich so, okay. Und dann war ich Freitagmittags, war ich so im Büro gesessen, es war Feierabend und dann, ja, dann denke ich so, naja, irgendwann muss ich da vorbei, hab gehofft, irgendwie jemand anders oder irgendwie ergibt sich's, aber nee, okay. Dann bin ich da vorbeigelaufen an ich kannte die Person, ne, wenn man oft unterwegs, so ein bisschen persönlich, ohne die dicksten Freunde zu sein, oder bin ich rein und hab gesagt so, hey, wie geht's? Und er so, ja, da drüben ist eine Party, alle sind schon weg, so, ich mach nur noch was fertig und dann gehe ich. Und dann hab ich gesagt, hey, wie soll ich das groß sagen? Ich habe was ich mit dir teilen will, hast du einen Moment? Also, oh, setze ich, dann habe ich mich gesetzt, so, habe ich erzählt, so, hey, ich bete ab und zu, ich habe auch, du kamst mir kürzlich in meinem Gebet, ich habe für dich gebetet und hier, das ist so eine biblische Geschichte, so, das ist passiert und das ist, was ich denke, es heißt, so, 20 Sekunden Stille, 20 Sekunden sind echt lang, wenn du gerade dein Herz offenbarst, so, und auf einmal fängt er auch an zu weinen, ich so, oh, scheiße. Und dann erzählt er, ja, hey, ich bin 35 Jahre bei dieser Firma, gestern war der schwierigste Tag ever. Und ich habe keine Perspektive mehr für mich gesehen. Was du sagst, trifft genau den Nagel auf den Kopf. So. Ja? Und ich habe ihm dann noch so ein, zwei Tipps gegeben. Und genau, habe ihm alles gut gewünscht. So. Und ich glaube, man kann das übers Mystische machen, muss nicht sein, aber ich glaube, es braucht so einen Faktor X, dass wir nicht nur theoretische Gottgläubige sind, sondern Menschen, die geführt werden, die Inspiration kriegen aus der Bergpredigt, aus den Idealen vom Vorbild Jesus selber, aber die sich auch aufs Glatteis ab und zu begeben und sagen, ich mache das jetzt und ich weiß nicht, wie es rauskommt. Ne? Wenn Jesus uns einlädt, die andere Wange hinzuhalten, macht jetzt erstmal keinen Sinn, wenn nicht irgendwie der Faktor X ab und zu kommt und dadurch die Dinge verwandelt. So. Und ich glaube, das ist meine Hoffnung, dass wir als Christen so einen Mut haben, so Schmackes, das zu machen. Wo kommt das her? Ne? Von Jesus selber, vom Gebet. Aber es ist auch Teamsport, also keiner von uns muss es nur alleine machen, sondern wir können uns gegenseitig anfeuern, uns die Geschichten erzählen und dann ein bisschen pushen, damit da auch was rumkommt und wir nicht nur in die Geschichte eingehen als die, die halt treu in die Kirche gegangen sind, sondern die geleuchtet haben, weil sie erlaubt haben, dass sie an Punkte geführt sind, wo ein bisschen was durchscheint, was nicht nur sie selber sind, sondern darüber hinausgeht.
Kurze Frage dazu. Waren auch schon mal Momente bei dir, wo du das Risiko, sag ich mal, eingegangen bist und dann nichts passiert ist? Und wie bist du dann damit umgegangen?
Nee, bei mir ist das immer erfolgreich. Spaß. natürlich, also ich gehe auch nicht davon aus, wenn ich was, sag ich mal, so quasi mystisches Empfangen, ein Wort von Gott, dass das absolut ist, sondern ich gehe immer davon aus, dass das, also ich habe immer das Gefühl, ich muss aufrunden, so. Wenn ich inspiriert bin, dann gehe ich davon aus, vielleicht bin ich 20% inspiriert, das muss jetzt aber reichen, um damit mal loszugehen. Das heißt, wenn du 5 Fehler hast, liegst du 4-mal daneben, so. Aber ich würde immer sagen, es lohnt sich trotzdem, einfach machen, weil der eine Fall, der ist so geil, dass die anderen 4, dass die weggehen, so. Und ich versuche auch nie zu religiös aufzutreten oder zu erlöserisch. Also ich bin nicht die Erlösung oder den Weg, den ich einschlage, sondern ich versuche das in normalen Worten und quasi auf dem Weg. Ich denke, Thomas Merton hatte mal so ein schönes Gebet. Er hat gemeint, Gott, ich weiß nicht, ob ich dir wirklich folge und ob ich es wirklich ernst meine, aber ich weiß, allein der Wunsch, dir zu gefallen, gefällt dir. So. Allein der Wunsch, Gott Gutes zu tun in dieser Zeit, ist schon Liebe, die sich ausdrückt. Ja? Selbst wenn du ab und zu mal daneben liegst. Also das merkst du als Eltern so, wenn du deine Kinder liebst, du liegst oft daneben, aber wenn die Liebe durchkommt, dann ist es egal, ob jede einzelne Tat richtig ist. Und bei dieser Inspirationsgeschichte, klar, das ist schon entmutigend, wenn das dauernd daneben geht. Man lernt auf dem Weg, würde ich sagen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich falsch abgebogen bin, sondern wenn man mal was sagt, was nicht ganz so ankommt, wir kochen alle mit Wasser, ist nur Ansporn umso weiter. Ich finde sogar fast noch ein geileres Zeugnis, wenn Leute Dinge erzählen, die sie probiert haben und es hat nicht funktioniert und sie bleiben trotzdem dran. So. Das finde ich auch brutal ermutigend und hilfreich. Wenn ihr das so hört mit positiver Rebellion und wo wir euch und die ganze Truppe mit hinnehmen wollt. Habt ihr Angst oder freut ihr euch drauf?
Also Angst habe ich keine. Ich finde es noch ein bisschen abstrakt manchmal.
Ja.
Also ich bin jemand, der gerne ganz praktisch weiß, was er jetzt machen soll. Aber Angst ist nicht dabei. Also dafür vertraue ich euch eigentlich auch genug.
Okay, danke für die Blumen.
Ich bin gespannt. Also ich glaube, Angst, ja, schon immer mal wieder da. Aber jetzt nicht so, dass mich davon abhalten würde. So, ja. Ich habe Bock, das so zu leben, auch wenn ich jetzt weiß, es ist anstrengend, wird anstrengend sein. Aber es, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sich lohnen wird, auf jeden Fall.
Hm.
Ja.
Generiert es irgendwelche Ideen bei dir oder bei dir, wo du sagst, das wäre eine positive Rebellion in der Situation, das so zu leben?
Jetzt müssen wir überlegen.
Genau.
Also auf die Schnelle fällt mir nichts ein.
Ja.
Ach, schwierig. Also bei meinem Freundeskreis, vielleicht da, bei uns Jungs, bei uns jüngeren Jungs ist oft das Problem, dass man sich sehr viel vergleicht. Sagen wir mal vom Körper, vom ich kann mehr Liegestützen, so, ich bin besser in dem Spiel und so.
Ja.
Und vielleicht da irgendwie einen Unterschied machen und auch mehr so Komplimente geben oder so, weil ich glaube, das ist irgendwie, vor allem für uns jüngere Männer ist das ziemlich schwer. Also merke ich auch an mir selber, anderen jungen Männern so ein Kompliment zu geben, so, ja, dein Outfit gefällt mir heute oder sowas, weil irgendwie, weiß nicht, das macht mir irgendwie Angst, wenn ich, selbst wenn ich daran denke, jemandem ein Kompliment zu geben, macht mir das Angst. Mhm. Obwohl ich weiß, wenn mir jemand von meinen Freunden so ein Kompliment geben würde, würde ich mich wirklich richtig drüber freuen.
Aber das ist ja sowas wie positive Rebellion. Ich schaue mal weg von mir und stelle mich in den Mittelpunkt, sondern in dem ganzen Getue und Gehabe mache ich einem anderen mal ein Kompliment. Oder?
Versteht also,
das falsch?
Also du sagst, obwohl die anderen mir kein Kompliment geben, gebe ich ihnen eins.
Ja.
Ja. Hm. Oder vielleicht sogar aufgrund dessen.
Ja, genau. Finde ich. Das wäre positiv, rebelliere gegen die bestehenden Normen und sage, und jetzt erst recht mache ich das.
Ja. Ja, das könnte auch was verändern, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Also genau. Ich denke, wenn ich das dann einführe und das dann sage, dann werden die anderen ja dann irgendwann auch wahrscheinlich folgen, oder? So.
Könnte gut sein, ja. Gibt da andere Kultur mit der Zeit, wo man anders denkt.
Hm.
Ja.
Ich glaube auch, dass Sanftmut eine große Rolle spielt. Weil ich beobachte, dass man sehr schnell alles persönlich nimmt oder dann angegriffen ist von irgendetwas. Ich glaube, dass es echt sehr wichtig sein kann, da ein gewisses Verständnis auch zu zeigen und aufzubringen.
Ja.
Oder auch zu erkennen, dass man nicht alles immer verstehen muss. Ich muss nicht verstehen, warum mich, keine Ahnung, der Nachbar jetzt nicht gegrüßt hat, sondern ich kann einfach selber grüßen und dann weitergehen, ohne dass ich die Erwartungshaltung haben muss. Hä, warum hat er mich jetzt nicht gegrüßt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich den Müll nicht rausgestellt? Was weiß ich. Also es muss ja nicht immer einen Grund haben. Vielleicht war der einfach nur in Gedanken versunken und hat es deswegen gar nicht richtig mitgekriegt. Aber es muss ja meine Freundlichkeit oder meine Aufrichtigkeit nicht beeinflussen.
Hm.
Und ich glaube, das sagt sich immer viel leichter, als man es tatsächlich dann umsetzen kann.
Hm.
Also ich habe mal in Michwerk was erlebt. Das war positive Rebellion, würde ich das nennen. Ein älterer Mann ist aufgrund dessen, dass ich eingestellt worden bin, zurückgestuft worden. Und ich war dann quasi wie sein Vorgesetzter. Und das war Katastrophe. Ich als junger Mensch, junger Meister, der hat mich die ganze Zeit pisackt und so im Sinn von, ja, dann sind wir wieder für einen Scheiß gemacht, so, dann machen wir so. Das war so ätzend, dass mir immer schwerer gefallen ist, ins Geschäft zu gehen. Und dann habe ich gedacht, ich will ihn zurückschlagen, verbal, und ja, wieso sind sie überhaupt degradiert worden und all das Zeug. Und habe dann auch betet und habe gesagt, Herr, gib mir irgendeine Idee, irgendeine zündende Idee, ich muss da rauskommen, aber ich will nicht auf dieselbe Art und Weise wie der rumstenkern und, und. Und dann kam mir die Idee, würde ich heute sagen, es war Inspiration vom Heiligen Geist, ich habe gewusst, der hat eine Pistole, und dann habe ich zu dem Mann gesagt, ja sowieso, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie sich nur über mich ärgern und ich so unfähig bin und so eine Katastrophe bin, ich mache Ihnen einen Vorschlag, bringen Sie morgen Ihre Pistole mit und erschießen Sie mich. Leute, die so unfähig sind wie ich, die muss man erschießen. So. Und dann nachher bin ich heim und habe ich gedacht, oh, es könnte ja schief gehen. Dermaßen gereizt habe und der bringt, ich habe vor ihm gewusst, dass er eine Pistole hat. Und am anderen Morgen haben wir uns wieder getroffen und das Verhältnis war völlig anders. Und ich weiß nicht, was bei dem antriggert hat. Ich weiß es nicht. Ab dem Tag war die Schimpferei und das Beschimpfen, es war weg von heute auf morgen. Irgendwas hat das in dem ausgelöst. Und da habe ich gemerkt, das Weigern, ich mache es gleich wie der. Da weigere ich mich. Ich greife nicht zu deiner Waffe, die er benutzt. Da weigere ich mich. Ich habe keine bessere Idee, aber ich weigere mich. Und Heiliger Geist, gib mir einen Impuls. Und ich glaube, das kam von da. Solche Momente finde ich extrem inspirierend. Also ich war völlig aus dem Häusle an dem Tag, wo ich dann heim bin. Und ich gedacht, boah, ist das krass.
Vielleicht, Jana, nochmal auf deine Frage, das ist ein bisschen abstrakt oder nicht ganz so praktisch. Ich glaube, vielleicht zum Schluss, wir reden ja hier über Identität und Identität ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Dinge, die dann da rausfließen. Deswegen ist das ein Ticken abstrakt. Was ich mir wünsche, ist, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, eine Identitätsänderung haben. Und vielleicht das Markanteste, was du haben kannst, ist, wenn du normal lebst und dann kriegst du eine schlimme Krebsdiagnose. Ja, dann verändert sich auf einmal dein ganzer Blick aufs Leben, auf dein Umfeld und wie du unterwegs bist. Ne? Also dein Zeithorizont, deine Werte, die verschieben sich. Ja. Und auf einmal, deine Identität ist anders, weil du dich als krank bezeichnest oder auf dem Weg raus. Und daraus finden alle möglichen Aktivitäten statt, wie zum Beispiel du besuchst deine Familie eher oder du bist versöhnlicher an manchen Punkten. Nicht immer, aber wenn es gut läuft, so. Diese Identitätsänderung hat was zu tun. Wir hoffen natürlich, dass das positive Rebellion nicht mit einer Krankheit gleichzusetzen ist, aber mit einem Shift in der Perspektive, die dich einfach komplett anders machen als der Mainstream, der um dich rum hat. So. Und die drei Dinge, die wir gesagt haben, Materialismus, Individualismus und Gewalt, denken wir, dass das drei Dinge sind, die heutzutage super relevant sind. Materialismus ist fast so ein bisschen wie, auf der einen Seite bist du materiell oder körperlich und auf der anderen Seite bist du geistlich. Ja? Und Leute, die ohne Gott leben, die sind eigentlich meistens materiell. Gar nicht, dass sie immer das dickste Auto fahren oder irgendwie die meiste Kohle machen. Wenn du jung bist, ist es oft auch körperlich, quasi Selbstdarstellung oder Sexualität. Wenn du älter bist, ist es Essen und sonstige Sinnlichkeit. Aber im Prinzip ist es immer so was Äußerliches versus was Innerliches, das Geistliche. Und wir wollen sagen, Menschen sind nur dann gute, heilsame Menschen, wenn sie eine Geistlichkeit haben. So. Individualismus ist ähnlich. Wenn du brutal individualistisch wirst, dann geht es hier nur darum, ob du abgesichert bist. Du wählst, du arbeitest darum, dass dein Hof und was in Ordnung ist und dass die Probleme möglichst weit von dir weg sind. Also, dass du möglichst gut durchkommst. Aber dir ist eigentlich völlig wurscht, was die anderen passiert. Bisschen ellenbogenmäßig und so weiter. Und das ist schlecht, weil wir in einer Welt leben, wo wenn es einem schlecht geht, geht es vielen anderen auch schlecht. Das merken wir ja dieser Tage. Und es ist kein Dauermodell so. Und wir Menschen sind nicht für Individualismus gemacht. Es führt immer zu negativen Konsequenzen für uns selber und für Gesellschaften. Und Gewalt, wir denken im Westen immer ehrlicherweise, wir sind so erleuchtet und so gewaltfrei, würde ich voll dagegen argumentieren. Die meisten Kriege dieser Welt haben irgendwelches westliche Involvement und auch so auf dem normalen Level, du musst nicht Bomben werfen, um gewalttätig zu sein. Wir sind eine brutale Cancel Culture geworden auf allen Ebenen. Wir geben jedem ein Label, du bist so, du bist faschistisch, du bist evangelikal, du bist Ausländer oder was auch immer. Wir sind wir boxen Leute ein und üben eine Art von Gewalt aus. Natürlich was anderes, ob du jemanden Zähne rausschlägst oder nur ein Wort benutzt, aber unterliegend ist es das Gleiche. Wir grenzen ab und wir versuchen, unseren Weg durchzusetzen. So. Und in all diesen Dingen hoffe ich oder hoffen wir uns, dass die Jesus-Nachfolge einen deutlichen Unterschied macht, dass wir umarmende Leute sind und dass wir Vorbilder sind, wir verstehen, das ist gut für uns und das ist gut für unser Umfeld. Und dass das Drive entwickelt. Und das hat was anderes zu tun, wenn du jung bist, dann ist vielleicht, sag ich mal, das leuchtende Vorbild ein Beziehungsminimalismus. Nennt sich auch Ehe so. Du legst dich auf eine Person fest und sagst, mit der Person mein ganzes Leben und durch dick und dünn so. Ja, wenn du in der Mitte des Lebens bist, ist vielleicht die radikale Ansage, verheiratet zu bleiben. Ja? Durch dick und dünn, dich für die Familie hinzugeben und das Ding durchzuziehen und dich selber hinten anzustellen. Und in verschiedenen Phasen bedeutet es Unterschiedliches, verschiedenen Orten bedeutet es Unterschiedliches, auch mit verschiedenen Gaben bedeutet es Unterschiedliches. Aber ich glaube, die Grundtendenz sollte die gleiche sein, so eine gewisse Sternenqualität, die ein bisschen was kostet, die ab und zu auch ein bisschen Angst macht, aber die wahnsinnig gut ist, so. Die Schönheit des Glaubens durchscheinen lässt und das ist dann nicht nur für sich selber, dass man sich besser fühlt oder besser vorkommt, sondern es hat auch eine heilsame Gegenwart auf andere. So. Ne? Wie du sagst, Komplimente machen in so einer Situation, wo jeder so ein bisschen auf dem Ego-Trip ist oder unterschwellig unsicher, total cool. So. Meine Tochter hat es ab und zu gemacht, hat sie mir mal erzählt, sie war beim DM einkaufen. Meine Tochter war damals 15, 16 so. Und dann hat sie gedacht, so, sie will der Frau jetzt ein Kompliment machen an der Kasse. Ja, und dann ist sie so an die Kasse, einer nach dem anderen so, ja, die Drogerieartikel da durchgezogen. Und dann steht sie da, bezahlt und dann sagt sie, mir gefallen ihre Haare so gut, die sind wirklich schön. Und die Frau ist tief berührt, so, ne? Komplimente machen in einem Setting, wo es gar nicht erwartet, so. Und das war eine positive Leuchtkraft, weil es ihre Gabe ist, sehr empathisch zu sein, auch Dinge wahrzunehmen, das hat sie durchscheinen lassen. Das war cool. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Komplimentweltmeister werden können, aber vielleicht in Deutschland ist das doch sehr antikulturell und ein neuer Standard und da kann einiges passieren. Von daher,
genau. Also ich finde auch eine positive Rebellion mit der Themareihe Generation One, eine Generation. Das habe ich so schön in Erinnerung, auch das Männerwochenende. Junge und Alte, und mir dreht der Spieß mal um, ist für mich eine positive Rebellion gewesen. Nicht, Keanu, was kannst du von mir lernen, sondern Keanu, was könnte ich von dir lernen? Das stellt die Welt mal gerade auf den Kopf. Und das habe ich eine positive Rebellion erlebt, zu sagen, was könnte ich von dir lernen, mich in deine Situation reinzuversetzen und nicht bei mir bleiben, was muss ich dem jetzt unbedingt noch beibringen, sondern was könnte ich von ihm lernen. Und das schafft Brücke, das finde ich unglaublich schön. Und das andere Extrem ist, man bietet sich an als älterer Mensch wie ich, bitte finde mich toll, Keanu, darum sage ich dir, wie toll du bist und was weiß ich was alles. Aber das war für mich so eine schöne Erfahrung von einer, das ist für mich eine positive Rebellion. Wir machen es mal anders. Das baut aber Brücke und das hilft zu einem tieferen Verständnis füreinander.
Ja, ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort, was du da hattest, Thomas.
Dass du warst leider nicht dabei, Jana.
Ja. War nur für Männer. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen fehl am Platz gewesen. Hätte ich mich jetzt vielleicht du, nicht ganz so dazu
gehört. Wie gehen wir damit um, Jana, wenn du...
Ja, das wäre dann vielleicht nicht mehr ganz so gute Rebellion. Was ich sagen wollte eigentlich, gut, war, dass ich deinen Punkt richtig gut finde mit dem Brückenschlagen und auch lernen, andere Leute zu verstehen. Und dass ich denke, dass wir da jetzt auch wirklich einen ganz praktischen Auftrag eigentlich haben, da jetzt was dazu zu lernen, einfach eine gewisse Sanftmut an den Tag zu legen und ja, Gottes Liebe einfach in diese Welt hinauszutragen, in die Welt, wo es vielleicht manchmal nicht ganz so offensichtlich ist, wo Menschen schon leuchten und schon was tun, aber es ist bereits in Bewegung und wir dürfen weiterbauen und uns weiter bemühen, da wirklich was für Gottes Reich zu tun.
Freue mich auf die Reise. Wird gut.
Das denke ich auch.
Ich auch.
Ich auch.